Willkommen zum neuen Podcast Koschwitz zum Wochenende. Dies ist eine besondere Ausgabe. Dirk Bach kam voller Lebenskraft ins Studio und sprach über sich und sein Leben und seine neuesten Pläne. Theater wollte er spielen. Premiere am 6. Oktober. Entstanden ist ein wunderbares Gespräch eines wirklich großartigen Künstlers. Wie nahe Glück, Erfüllung und letztlich Tragik beieinander liegen, hören Sie hier. Ein Gespräch unter Freunden.
Der Thomas Koschwitz Podcast.
Viele sehen in ihm vor allem den Dschungelcamp-Zyniker aus der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dabei spielt er vor allen Dingen, das finde ich sehr schön, Theater, macht Comedy, arbeitet als Synchron- und Hörspielsprecher. Außerdem ist er natürlich mal Kölner, ist Vegetarier, ich hoffe, das stimmt. Sehr lange Zeit glücklich verheiratet mit einem Lebenspartner, engagiert im Kampf gegen HIV und AIDS. Viele, viele Themen, alles zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass Dirk Bach heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ah, ich freue mich.
Fangen wir doch mal an mit, nicht dem Zyniker, das machen wir später. Und erst, das ist ja, sondern du bist Schauspieler. Du bist in Berlin, spielst in einem Theater, das Dieter Hallervorden sich gekauft hat.
Genau, im Schlossparktheater, das hat er jetzt schon länger. Und er führt es, man muss es sagen, doch mit großem Erfolg. Und das bis zu dieser Saison ohne jegliche Hilfsmittel. Also jetzt gibt es den ersten Zuschuss nach sieben Jahren. Ansonsten hat er das alles selber gestemmt. Und das muss ich sagen, für so ein Haus, was so professionell läuft, mit so einem tollen Team, in jedem Department, wie man ja heute sagt, also in jeder Abteilung, hochachten.
Nur muss man mal sagen, also Didi Hallervorden haben viele noch mit Palim Palim im Ohr. Dabei ist es ein großartiger Theatermann.
Ein großer, großer Schauspieler eben auch.
Und so, du aber auch. Was spielst du da?
Da spiele ich jetzt, das ist auch was ganz Neues für mich, es ist Der kleine König Dezember. Es ist eigentlich ein Buch von Axel Hacke. Und es ist ein ganz poetischer kleiner Roman über einen Mann, der ganz allein in seiner Wohnung ist und einem kleinen, winzig kleinen König begegnet, der irgendwie auf seinem Tisch zwischen seinen Büchern und in seiner Schublade wohnt und der ihm von seiner Welt erzählt, also der Welt des kleinen Königs, in dem alles ein bisschen anders zugeht, und sie nähern sich an und philosophieren über die Welt und alles Mögliche und nähern sich immer mehr an. Und es ist eine ganz interessante, rührselige, komische, aber manchmal auch ganz traurige, zu Herzen gehende Geschichte.
Und, aber nicht Kinder? Für Kinder?
Nicht für Kinder, das ist wirklich eine richtig ganz erwachsene. Also für Kinder wäre es, glaube ich, einfach zu viel, weil es zu viele Sachen aufmacht. Also es geht zu weit, zu tief. Also es ist vielleicht ganz putzig mal anzusehen, aber es ist, glaube ich, ein richtiges, großes Erwachsenenstück.
Und du spielst den König?
Ich bin der kleine König und der Matthias Freihof, wunderbarer Kollege, auch aus dem Theater sehr bekannt, aber natürlich auch aus dem Fernsehen, Siska und so weiter. Der ist der große Mann. Und ein Zwei-Personen-Stück, ich hatte es wieder vergessen, weil das letzte Mal ein Zwei-Personen-Stück war auch in Berlin am Kudamm. Das nimmt einen besonders hart ran. Weil
du bist ja nur auf der Bühne.
Man kommt nie raus.
Ja.
Ne? Und selbst, also wenn man mal einen Monolog hätte, wir sind halt wirklich immer zusammen, obwohl wir, und das ist wieder das Besondere bei dem Stück, dass wir hier natürlich auch verschiedene Sachen einsetzen, nämlich der große Mann ist natürlich ja viel, 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 viel größer als ich, deswegen begegnen wir uns nur in Traumsequenzen auf der Bühne und sind sonst getrennt, das heißt, wir sind technisch getrennt, er ist sozusagen auf einer Nebenbühne und wird auf eine Leinwand hinter mich projiziert, sodass es aussieht, dass ich wirklich auf einem Tisch sitze zwischen großen Büchern und seiner großen Kaffeetasse und mich mit ihm unterhalte und er kommt eben von hinten. Und das ist natürlich ein ganz neues Spiel mit einer Projektion zu spielen, die zwar live da ist, aber dich dann so anders erwischt. Gleichzeitig natürlich nie das Publikum aus dem Auge zu verlieren. Das ist ein ganz aufregender Prozess, in dem wir jetzt gerade mittendrin stecken. Spannend, spannend, spannend. Aber ich bin sehr verwirrt.
Das ist ja nicht das erste Mal. Ich erinnere mich, dass du auch zu einem Musical, zur Premiere, zwar da nur irgendeine Dachfigur gespielt hast, ich glaube beim Die Schöne und das Biest.
Nein. Musical habe ich gerade ganz groß gemacht. Ich habe gerade Kein Pardon gemacht von Happe, das Musical.
Das meine ich aber nicht.
In Düsseldorf. Du meinst damals an Potsdamer Platz. Ganz klar. Da war ich nicht nur, nein, da habe ich ja mit Gail, da waren wir die drei Wasserspeier.
Richtig.
Und wir waren als Gäste zwar nur da, wir haben ab und an gespielt, aber über einen längeren Zeitraum, über mehrere Monate, da waren wir mit Gail Tafts und Ralf Morgenstern die drei Wasserspeier vom Glöckner. Das war eine tolle Produktion, aber die hat hat es ja leider nicht geschafft damals.
Leider nicht, also weil im Broadway würde sowas 100 Jahre laufen, hier leider in Deutschland nicht.
Hier hat es nicht, nee, es ist glaube ich auch in Berlin ein bisschen schwierig mit dem Musical. Immer, die kämpfen hier glaube ich immer sehr hart, auch im Theater des Westens sehe ich das. Die Kollegen, wenn ich da, ich komme ja auch dieses Jahr wieder zur AIDS-Gala da und sehe dann immer dieses Ensemble, was dann gerade spielt und so. Das ist immer nicht einfach, obwohl ich finde, dass hier tolle Geschichten laufen.
Das
immer
ist,
wieder.
Das also, kann man das so zusammenfassen, ja.
Ja, und ich war eben bei Kein Pardon jetzt die ganze Zeit, also seit Ende letzten Jahres. Und das war natürlich toll, weil das war, Kein Pardon ist ja der wunderbare Film aus Ende der 80er Jahre von Happe über das deutsche Fernsehen.
Wo man eins sagen muss, da gab es dich in diesem Film schon.
Da gab es mich in dem Film, aber in einer ganz kleinen Rolle.
Ja,
da war ich Herr Loppmann,
schmal.
Ich war ganz schmal.
Das ist ja unglaublich.
Und musste vom Schrank springen, genau. Ja. Und jetzt bin ich so gealtert, dass Happe konnte seine Rolle auch nicht mehr spielen. Das hat dann ein junger Kollege übernommen. Und ich war jetzt so weit gealtert, ich konnte die Rolle übernehmen, die Heinz Schenk im Film gespielt hat. Ich war also Heinz Wäsche.
Du sprichst der, auch richtig hessisch.
Ich habe dann hessisch gelernt dafür und habe so, also es kam wirklich sehr schön. Es ist ein tolles Musical, läuft auch noch, kann man nur empfehlen, läuft in Düsseldorf noch bis zum Ende des Jahres, bis 31. Dezember und ist ganz witzig, also nicht nur, dass tolle Zweitbesetzungen jetzt dran sind, es kommt jetzt als Special Guest in meiner Rolle, was ich großartig finde, Roberto Blanco.
Nein!
Der erste schwarze hessische Heinz
ist
Wäsche.
Ist das großartig.
Ja, das finde ich sehr schön. Also da kann ich nur sagen, ein Tipp mal für eine Nordrhein-Westfalen-Reise.
Kann ich
Roberto Blanco und
ja,
Kein Pardon.
Wie lustig. Sag mal, da du sagst Kein Pardon, das Fernsehen ist ja, hat uns ja alle sehr geprägt.
Ja.
Dich selber auch, also war das der Anlass zu sagen, ich will da auch rein, so wie bei Habe Kerkeling, der ja wirklich dafür auch geschrieben hat, oder wie war es bei dir?
Überhaupt nicht. Bei mir ist das ja wirklich passiert dadurch, dass sich die Medien auch verändert haben. Ich bin ja, ich komme aus dem Theater, also ich bin, Hans-Günther Heime war damals der Intendant in Köln und der machte auch immer Produktionen mit Jugendlichen und das war das erste Mal, ich war immer in dem Jugendclub Kritisches Theater, war ich schon seitdem ich 12 oder 13 war und das war so eine Geschichte, da konnte man Theater sehen, aber auch mal hinter den Kulissen und so. Und dann machte der eben Projekte und dann war ich 16 und war dann bei diesem Prometheus-Projekt, war ich dann dabei von Heiner Müller, das wunderbare Prometheus-Stück. Und da war ich das erste Mal auf der Bühne und dann war das so die Initialzündung. Das möchte ich machen. Und dann war eigentlich immer nur noch Theater mein Ding. Und dann war ich ja auch an der Studiobühne der Universität, da habe ich Hella kennengelernt. Ich machte damals gerade Salome, spielte den Herodes von Oscar Wilde. Und Hella war Hera in dem Stück Hephaistos, übrigens geschrieben von Christoph Gottwald, heute ein berühmter Krimi- und Fernsehautor.
Ja.
Also wir fingen beide ganz klassisch an und waren nur auf Theater ausgerichtet und bei Hella ging es dann schon so ein bisschen, dass sie sich natürlich ungeheuer für Fernsehen interessierte und so mit dem WDR schon so kleine Vorstöße mal machte. Hella hatte da so einen größeren Hang zum Fernsehen, irgendwie auch zu diesem entertainen wollen aus sich heraus selbst. Ich konnte mir nur Rollen vorstellen. Aber dann haben wir auch schon Comedy zusammen gemacht und dann ist es eigentlich alles fein gelaufen. Ich war dann immer im Theater, ich habe viel freie Sachen dann gemacht, war aber dann auch schon in der Zeit, habe ich an der Oper zum Beispiel gespielt, den Puck im Sommernachtstraum und solche Geschichten. Und bei Hella fing das dann an mit RTL. Und wurde auf einmal ganz groß.
Alles und nichts oder mit
ganz
Zuhörig
genau,
und
alles nichts oder. Da ging es richtig los. Und ich war praktisch so hinten dran, weil auf der Suche nach neuem Programm war natürlich RTL, guckte einfach da, wo sie nun mal saßen. Und sie saßen in Köln. Mhm. Und ich hatte gerade ein Theater-Solo, Edgar hieß das. Und dann haben sie halt gefragt, ob ich mir was vorstellen konnte. Und ich konnte mir natürlich wieder nichts vorstellen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie Hella fröhlich
mit breiten Röcken und ähnlichem.
Ja, einfach da zu stehen und was zu moderieren und einfach nur zu reden.
Ja.
Wie das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann sagte ich, ja, ich könnte mir vorstellen, auch was zu spielen. Eben so kleine Figuren zu spielen, wie ich das in dem Solo mache. Und dadurch ist der Bach-Show entstanden. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf, kann man so sagen.
Ja, wobei, das war ja großartig.
Es war wunderbar.
Quasi einen gleichzeitigen Start.
Ja,
du hattest
das
in der Bach-Show.
Genau.
Ich hatte die RTL-Nachtshow und du warst da unglaublich in allen Rollen, die man so spielen kann.
Ja, das war wundervoll. Das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Und es hat ja auch wirklich schön funktioniert. Ich kam ja dann, die wussten erst gar nicht, was sie damit machen sollen. Sie hatten dann so ein Programm. Sie haben ja mal viel produziert am Anfang und nicht alles kam irgendwie auf die Mattscheibe.
Sondern liegt doch in irgendwelchen Giftschränken.
In den Giftschränken, genau. Ja. Und das kam halt dann mal raus. Ich glaube, ich war sozusagen die Weihnachts- oder was auch immer Vertretung für Tommy das erste Mal, als ich rauskam. Der hatte seine Late-Night-Geschichte da. Und auf einmal guckten das die Leute und dann hat es funktioniert und ich habe da schöne weiß gar nicht, wie viele Staffeln gemacht, die sind endlos dann auch wiederholt auf diesen ganzen RTLen, die es da alle noch gibt.
Über diese Untersender.
Die Untersender 2 ja. plus. Blablabla. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Das war eine gute Zeit. Und damit hat es angefangen. Aber ich habe das Theater ja nie aus den Augen verloren, weil lustigerweise, als ich anfing, richtig groß in die Produktion zu gehen, bei RTL, wo man denkt, ja, dann machst du jetzt nur noch Fernsehen, bin ich gleichzeitig aber auch ins Ensemble vom Schauspielhaus in Köln gegangen. Also ich war dann fest bei RTL als ein Gesicht sozusagen mit einer eigenen Show und aber auch fest ein Schauspieler im Ensemble in Köln am Schauspielhaus und habe da dann die Räuber gespielt und diverse Marlene Strirowitz-Uraufführungen. Und
das erdet, oder?
Und, ja, das war wirklich klasse. Es war so, was ich mir irgendwie mal erträumt hatte, wenn du irgendwie in dem Beruf bist, dass du so eine Vielfalt erreichen kannst und dass du dann auch natürlich, das war da am Anfang natürlich bei RTL noch ganz toll, wir hatten ja einfach noch unheimlich viel Freiheit und konnten unheimlich viel machen. Also der Bach-Show, wir hatten nicht eine große Kontrolle, was das angeht. Es wurde natürlich alles abgenommen, aber es war, sagen wir mal, einfach die Themen da reinzuwerfen und auch die Schauspieler zu besetzen. Also wenn man sich heute Dirk Bach-Show anguckt und da genauer hinguckt, da siehst du lauter mittlerweile große, ja, große ja. Schauspieler. Ja. Herbert Knaup spielt da bei mir, der war damals im Schauspielhaus. Ach, der ist in der Dirk Bach-Show, da spielt das ganze Ensemble hoch und runter. Die kennt man heute in ganz anderen Zusammenhängen, wieder aus dem deutschen Film oder sowas. Also das ist natürlich klasse gewesen. Das war so eine richtig tolle, tolle Zeit, was wir da ausprobiert haben.
Du hast mit Hella in Köln in einer WG gewohnt.
Ja.
Wie kam das?
Lang. Ich weiß gar nicht, wie wir uns zusammen... Es ist einfach entstanden. Ich glaube, es gibt... Hella lebte ja in Köln-Weidenpesch oder wie wir sagten, Weinini, weil wir nie festgestellt haben, ob es wirklich Weidenpesch ist, Nil oder Nippes, von wo man auch immer kam. Man sah immer das ein oder andere Vorortschild.
Ja.
Also wir sagten einfach, wir wohnen in Weinini. Und Hella lebte dort eigentlich oben im Haus, und zwar in dem Haus ihrer Großeltern, Willem und Hedwig, denen wir später auch, als ich mit Hella wieder Comedy zusammen gemacht habe, haben wir denen auch viele Sketche gewidmet. Willem und Hedwig. Und Willem und Hedwig sind dann also verstorben, waren auch wirklich sehr, sehr alt und dann war diese große, große Wohnung in diesem Haus der Großeltern da und dann dachte er, ja, wir müssen da irgendwie, da können wir doch zusammenziehen. Und dann sind wir zu dritt da reingezogen. Hella, ihre damalige Freundin Sabine Zorniden, eine ganz wunderbare Frauenärztin und ich eben. Und das war eine ganz wunderschöne Zeit. Das war eine ganz klasse WG, wo wir immer gesagt haben, so die Vater-Mutter-Kind-Rolle, die geht immer so reihum.
Ja.
Also wer gerade in der besten Verfassung ist, meistens war es Sabine als geerdete Frauenärztin, aber oft waren es dann auch wir. Also das ging so reihum, wie das eben war und war ganz doll, weil Sabine hatte eine ganz vielbeachtete Doktorarbeit geschrieben und war auch in ihrer Karriere da gerade ganz hoch. Hella machte Riesenkarriere mit Alles, Nichts, Oder und ich war natürlich total glücklich erstmal, dass ich da damals eben an der Oper war und mit den Springmäusen unterwegs war. Also wir waren alle in einem richtig guten Zustand, und aber auf so verschiedenen Ebenen. Und das war klasse. Also man konnte sich so gut gegenseitig unterstützen und für den anderen da sein. Und wir haben ja dann auch viele Höhen oder Tiefen. Hellas Mutter ist dann verstorben und so Sachen. Also eben, was man dann alles so erlebt miteinander. Und das war, glaube ich, gut, dass wir uns da auch alle hatten. Und das hat auch lange, lange, lange gehalten, bis dann die Lebenswege wieder andere wurden. Aber das war eine tolle, 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 schöne Zeit.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja, klar, Hella ist immer noch dickste, beste Freundin, im ständigen Kontakt. Gerade wenn ich jetzt außerhalb von Köln bin, werde ich immer mit kleinen Care-Päckchen werde ich unterstützt, damit ich mir so, hier habe ich dann so ein Apartment und das muss man sich dann ja so ein bisschen einrichten. Da kriege ich dann immer schöne Bilder und alles Mögliche geschickt und das wird dann immer alles aufgehängt und so. Das ist fein. Ich kriege viele schöne Nachrichten immer. Das ist wunderbar.
Lass uns über eine andere Seite deiner Karriere sprechen, von der ich nicht weiß, wie die eigentlich zustande gekommen ist. Das Dschungelcamp. Wer hat dir gesagt, das sollst du machen oder wer hat dir das angetragen?
Nein, ich kann dir jetzt gar nicht mehr so sagen. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her. Es war, glaube ich, war 2003 oder 2004, ich glaube Ende 2003 war, glaube ich, das erste Mal, dass wir unterwegs waren. Es wurde an mich herangetragen, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem, wo ich das letzte Projekt gemacht hatte und was es war. Aber RTL kam mit einem Format aus England eben, was End und Deck machen. End und Deck waren mir sehr vertraut. End und Deck sind so ja die englische Allzweckwaffe für alles, aber auch die, also sind die absolut populärsten Moderatoren, die man sich vorstellen kann. Die machen all die großen Shows, ob das jetzt Superstar ist oder was auch immer. Das ist End und Deck in England. Und die hatten eine neue Show und die war aus Australien, live aus Australien für 2,5 Wochen. Und da gingen dann Prominente hin und die mussten dann absurde Sachen machen und eben 14 Tage lang unter Kamerabeobachtung da wirklich im Busch sitzen. Und dann guckte ich mir das an und dachte, ja, das ist eigentlich klasse. Ich habe immer so Schwierigkeiten mit diesen Reality-Dingen, wenn es halt ein ganz normaler Mensch ist, der sich davon irgendwas erträumt, dass es seine 15 Minuten der Berühmtheit werden, der Prominenz werden und dass er daraus was machen kann, eine Karriere. Aber bei dem Konzept sind es halt Prominente, die durchaus auch schon, sagen wir mal, lange, lange, lange in diesem Geschäft sind.
Ja, manchmal auch
also
zu.
Genau, manchmal auch zu lang, genau. Wissen, was sie da tun und auch wissen, wofür sie das dann alles tun.
Wissen sie das wirklich?
Also ich finde ja. Also ich habe das bis jetzt... Außer vielleicht, sagen wir mal, die 2, 3 Ausnahmen, die vielleicht mit mir jetzt auch dann wirklich nicht mehr sprechen wollen, aber die habe ich auch wirklich nie mehr getroffen. Aber ich habe jetzt in diesen 7 Staffeln, die wir hatten, wirklich nur ganz, 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 ganz Positives bei jeder Begegnung danach, wie toll es war, wie gut es für sie war, wie wichtig es für sie persönlich war, das zu tun und wie großartig es für ihre Karriere war, was einen besonderen Kick noch angeht oder sonst was. Also... Aber verblüffenderweise.
Ich staune. Also zum Beispiel Lisa Fitz hat ja wirklich eigentlich nichts davon gehabt.
Nee, Lisa hat nichts davon gehabt. Die ist natürlich, die war die allererste. Und sie war natürlich jetzt, sagen wir mal, eine von den Gebrandmarkten, ein bisschen wie wir das am Anfang ja auch waren, dass das alles angeblich eben scheußlich und Baba war, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Dass es witzig ist, Menschen, die nun ja wissen, was mit einer Kamera und so weiter zu tun hat, einfach in diesem sozialen Experiment sind und sich durchaus damit auch zurechtfinden können und dass da irgendwie nichts Grässliches bei ist und all diese anderen Dinge über diese Tiergeschichten, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das war alles wirklich dummes Zeug, wenn irgendwelche Leute, die sich um Tierschutz ihr Leben lang nicht kümmern, auf einmal sagen, guck mal, da läuft jetzt eine Spinne raus und die ist im Urwald und die weiß nicht, wo sie jetzt hingehen soll. Das war ein Originalzitat von irgendeiner Politikerin.
Okay.
Ja, die weiß im Dschungel wirklich nicht, wo sie hingehen soll, die arme Spinne oder die Schlange.
Ja.
Aber gut, nee, aber bei Lisa war es natürlich schwierig, weil sie natürlich dann auch zu den, in dem Fall dieser ersten Gruppe natürlich in absolut den aller seriösesten Background hatte. Das waren natürlich Leute, die erst viel, 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 viel später verstanden haben, mit Hilfe des Tagesspiegels oder der Süddeutschen, die ja dann in, sagen wir mal, nach der 4. oder 5. dann Hymnen geschrieben haben, was es wirklich damit auf sich hat. Und dann wäre sie natürlich wahrscheinlich wieder, hätte sie ganz anders ausgesehen. Für sie war das ein bisschen ungünstig. Wenn man wiederum sieht, finde ich, irgendwie was mit Langhans oder Karriere gewesen ist, dann finde ich das jetzt nicht,
naja,
nicht,
ist
nicht
und
übel.
Russ Anthony hat daraus einen Schub
Anthony
genommen.
Hat daraus eine neue Karriere gemacht. Der war natürlich ein genauso witziger und auch unglaublich höflicher und professioneller Kollege vorher. Nun, die Leute haben das einfach nicht gewusst. Und er wusste, wie er damit umgeht. Hilfe war natürlich ein bisschen, er ist Engländer und der hatte, glaube ich, einen sehr schnellen Zugang zu dieser Geschichte. Vielleicht ein bisschen, wir sind da immer so ein bisschen langsamer, aber er hat es genau begriffen und für ihn war das einfach perfekt und es ging bei einigen anderen auch ganz genauso aus, finde ich.
Dirk Bach ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, auch der Moderator zusammen mit Sonja Zietlow vom Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es hat ja trotzdem, sagen wir mal, deswegen haben wir am Anfang ja so über deine großartige Karriere im Aufbau gesprochen. Du bist halt ein sehr geerdeter Mensch.
Ja.
Du bist nicht davon abhängig, dass du in eine Kamera guckst, sondern du kannst auf eine Bühne gehen, du kannst dein Handwerk und Mundwerk. Aber viele, die da in diesem Dschungel auftauchen, da merkt man auch so, dass, sagen wir mal, eine gewisse Suchtentziehung stattgefunden hat. Die müssen doch mal ins Fernsehen. Hast du diesen Eindruck nicht?
Meinst du eine Suchtentziehung von dem, weil sie nochmal ins Fernsehen müssen? Also deswegen oder eine Suchtentziehung, dass ihnen gewisse Mittel und Rauschmittel fehlen?
Beides, aber eher jetzt mal das Fernsehen, dass sie sozusagen in dem Fernsehen keine wichtige Rolle mehr spielen und deswegen denken, sie müssen nochmal in den Dschungel.
Ja gut, aber dafür braucht es den Dschungel nicht. Dafür hast du bei unseren 200 Programmen, die wir haben, mit Shows, wo man nicht mehr weiß, warum sie existieren und was sie sollen, hast du mannigfaltige Möglichkeiten. Da ist der Dschungel eigentlich noch die gehobenste Art, auf sich aufmerksam zu machen.
Das stimmt, aber guck dir dir mal zum Beispiel so eine Karriere wie von Thomas Gottschalk an. Großartig, der Held, der sozusagen die Kompassnadel im Unterhaltungsdschungel. Und jetzt geht er auch zu RTL, macht dort sozusagen in sehr kleinerer Rolle einen Teil des Jury-Ensembles aus und guckt sich Sachen an, die er vorher verurteilt hat. Wie empfindest du das?
Ja, das ist das, darum verurteile ich dann nicht so viel, sondern ich sage immer, ich habe keine Berührungsängste mit bestimmten Dingen. Also es gibt Sachen, die ich ausschließe, mit denen ich irgendwie nichts zu tun haben möchte. Bestimmte Reality-Formate oder zum Beispiel Castingshows sind wirklich nicht mein Freund, weil ich nicht finde, dass das ins Fernsehen gehört. Das hat was mit Kunst zu tun und das passiert ganz woanders, da wo Kunst entsteht, und das ist halt nicht wirklich im Fernsehen. Es ist eine ganz hübsche Sache, manchmal ist es auch nett, weiß ich nicht, bei X-Factor oder bei The Voice of Germany. Da sitze ich dann sogar auch davor und denke, ja, das ist, hat irgendwie was. Und wenn es nicht überhand nimmt, ist das auch alles ganz fein. Aber in Supertalent weiß ich auch wirklich nicht, was, das habe ich nie verstanden, was das soll. Aber bei Thomas ist es, glaube ich, auch einfach was anderes. Er hat eine lange, große, wunderbare Karriere gemacht, die natürlich auch ganz eng an ein bestimmtes Format geknüpft war, weil immer alle anderen Ausflüge waren natürlich nicht so erfolgreich. Aber ich meine, wir arbeiten halt, bis wir umfallen. Also nicht, weil wir nicht aufhören können, aber es ist einfach, ich glaube, dass es so in einem steckt. Dieser Beruf ist halt eine Berufung. Bei ihm ist das auch. Ich glaube, er hat es irgendwann mal gesagt, ich bin halt ein Clown und er muss raus. Oder er ist ein Entertainer und er muss raus. Und das war halt ein Angebot, das kam dann, wie er das für sich selber dann umsetzt, dass er in dem Zusammenhang und bei dieser Art von Show da gut zurechtkommt. Vielleicht merkt er auch nach einer Staffel, das ist nicht meins, und macht dann halt wirklich bei der ARD noch was. Ich meine, der hat immer noch Jahrzehnte vor sich, wo er Sachen ausprobieren kann. Und ich finde, man kann ihm das nicht mehr nehmen, was er gemacht hat. Und warum soll man ihn krumm nehmen, sich da noch weiter auszuprobieren?
Ja, verstehst du Kritiker, die sagen, der könnte sich doch jetzt sozusagen zurücklehnen und sagen, ich bin das Denkmal, ich habe es mal gemacht, das reicht ja jetzt auch.
Also, aber er möchte, glaube ich, nicht Denkmal sein. Und ich finde das klasse, wenn man immer noch sagt, irgendwie, ich begebe mich in eine solche Gefahr. Ich meine, das ist das, was er eigentlich bei der ARD in dieser Vorabendgeschichte ja gemacht hat. Vielleicht hätte man ihn wirklich mal ohne hysterisch mal einfach weitermachen lassen sollen. Der hat sich da ja so in Gefahr begeben. Ich meine, man hat ihn da ja nun auch ein bisschen einfach nur hingerichtet. Also wir haben uns ja auch ungeheuer über ihn lustig gemacht, aber das ist ja auch alles schön und hübsch zum Anfang. Und das kann man ja und das soll man ja auch, aber dann hätte man einfach mal machen lassen. Ich finde es toll, dass er solche Risiken eingeht. Eigentlich finde ich das durchaus richtig. Ich finde es schade, wenn man es nicht mehr macht. Ich glaube, deswegen gibt es auch so viele alte Schauspieler, die halt wirklich bis die Kräfte versagen, das auch noch versuchen, weil du einfach, du willst immer noch. Ein Maler malt ja auch bis zum Schluss. Und wenn einem Sänger das Organ noch gegeben ist, wird er singen. Und also ich glaube, in der Kunst gibt es da kein richtiges Ende. Man wird immer versuchen, noch was Neues zu kreieren. Und gerade natürlich in so einer Welt, die sich dann wieder so geändert hat. Wenn man bedenkt, wie die Medien waren, als er mit Wetten das anfing und wo es jetzt ausgekommen ist. Also das ist natürlich für ihn auch eine ganz aufregende Sache. Und der ist ja jetzt nicht ein richtig alter Mann. Also
Das ist nicht der Fall. Aber du würdest wahrscheinlich staunen, wenn er jetzt plötzlich bei euch im Dschungel auftauchen würde, der Thomas, oder?
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich würde dich auch gar nicht richtig, also ich fände es völlig unangebracht. Also das ist immer, was man immer sagt, wir müssen keine A-Prominenten oder B- oder auch C-Prominenten haben. Ich finde, die Mischung ist interessant. Und für mich ist Mathieu Carrière nach wie vor, auf wie verrückt manche Leute ihn vielleicht halten, ist ein großer, großer Schauspieler. Ich
absolut.
Ich fand das spektakulär, absolut, dass er da war. Und ich fand ihn in der Mischung mit einem Rainer Langhans, der was mit unserer deutschen Geschichte, mit der Vergangenheit zu tun hat und mit einer Jakob-Schwester. Das war für mich der Himmel auf Erden. Das war die Mischung, die ich mir wünsche.
Wie arbeitet ihr da eigentlich? Also es ist ja gegen die Zeit, ne? Du bist da im Grunde genommen, wenn wir schlafen, bist du wach und umgekehrt.
Ja, es ist ein bisschen komisch an der Zeit. Wir müssen uns ein paar Mal drehen. Weil Australien hat ja eh schon mal diese, wir sind ja 9 Stunden da, wo wir sind, 9 Stunden Unterschied haben wir. Und wir müssen dann, wenn wir in die Produktion reingehen, müssen wir um 15 Uhr, 16 Uhr müssen wir ins Bett gehen und müssen um 23 Uhr aufstehen. Und
hiesiger Zeit?
Nein, der australischen Zeit. Der australischen Zeit.
Okay.
Ich will gar nicht ausrechnen, was das für eine in Deutschland ist. Das für mich gilt nur da, ich gehe nachmittags bei hellstem Sonnenschein.
Um 16 Uhr.
16 Uhr, da steht die Sonne noch hoch und es ist unfassbar heiß. Da gehen wir dann ins Bett und stehen halt um 23 Uhr auf und beginnen halt nach Mitternacht, zwischen halb eins beginnen wir mit praktisch der ersten Sitzung. Das ganze Team arbeitet durchgehend natürlich 24 Stunden, anders ist es ja nicht möglich, in drei verschiedenen Schichten, wobei einige, wie wir oder auch die Produzenten und die Autoren, sagen wir eher in zwei Schichten arbeiten müssen. Und die sind dann zum Beispiel, die fangen wieder ganz anders an. Die fangen halt an mit den Filmen, die es bereits gibt und den Themen, die über den Tag gesammelt worden sind. Und die haben praktisch schon so einen ersten Buchentwurf gemacht, den sprechen wir praktisch in der ersten Sitzung dann um 1 Uhr und ja, dann geht es immer, dann entwickelt sich das immer weiter und dann gibt es Sonja sichtet Beiträge, ich spreche die ganzen Beiträge wiederum, dann gehen wir in ein, es ist dann natürlich stockdunkel, es ist tiefste Nacht, es ist 4 Uhr dann irgendwann und wir stellen praktisch sehr, sehr leise, weil in Luftlinie sind die 500 Meter von uns entfernt.
Das heißt, die könnten, wenn ihr brüllt, könnten die euch
wenn
hören?
Wenn die brüllen, können sie uns hören. Wir könnten sie wecken, was wir natürlich nicht tun wollen. Ja. Wir wollen ihre Nachtgespräche nicht stören.
Ja.
Und sie können uns auch nicht sehen. Aber wir sehen sie natürlich klar über die Monitore sowieso. Und wir sind eben in diesem Baumhaus und können ja über diese Brücken dann diese 500 Meter dann ja auch in der Sendung live zurücklegen. Die sind also nah, aber wir machen das dann halt ganz still und mit nicht so viel Licht, also kleinerem Licht stellen wir sozusagen die Position, wo wir wissen, das gibt für die Einspieler und die machen wir da und da die Moderation. Das heißt also, wir versuchen schon mal unsere Entwürfe uns schon mal vorzustellen und damit umzugehen und dann ist das irgendwie um 5 Uhr fertig, dann gibt es Maske, Kostüm und wir gehen dann eben live auf Sendung. Das liegt dann
so zwischen 7 und 8 Uhr, ne?
Das ist ja, 6 oder 7, das kommt darauf an, ob wir um 9 oder um 10 Uhr auf Sendung gehen.
Ja.
Und haben dann halt natürlich, wir haben unsere Karten und wir wissen, wo es immer lang geht und wir wissen, was wir wollen, aber wir haben natürlich keinen Text in uns drin. Die Engländer, die ja immer unheimlich reich sind bei diesen Produktionen, weil England verkauft halt alles in die ganze Welt, die haben Teleprompter an den Kameras. Die lesen ihre kompletten Moderationen im Dschungel wirklich ab. Wir haben diese berühmten Karten, das heißt, wir haben unsere Stichpunkte darauf.
Aber da seid ihr sehr schlagfertig, das ist ja wunderbar.
Schnell, weil wir damit improvisieren können und weil wir damit improvisieren. Das ist halt das, was wir vom ersten Tag an ja mit eben, als wir das Format für uns dann wiederum gefunden haben, weil wir es, das ist mal ein Unterschied, England ist ja eigentlich immer das besonders Witzige, aber unsere Dschungelfassung ist lustiger als die der Engländer.
Unglaublich.
Wir wollten eben eine lustige Sendung machen und bei denen geht es mehr um diese Dschungelgeschichten. Also die haben auch die unglaublich spektakulärsten Dschungelprüfungen, da sind unsere Kinder Kram gegen. Das ist deren großer Overkill, das finden die ganz, ganz toll. Aber bei uns geht es mehr um diese Inhalte und da wir eben damit improvisieren können, geht das gut und läuft auch fein so durch. Und weil wir natürlich auch in den Jahren da so zusammengewachsen sind, gerade weil wir aus diesen unterschiedlichen Richtungen kommen, eben Sonja als richtig gestandene Moderatorin, die immer weiß, wo sie hingeht, irgendwie wo sie sprechen kann. Und ich da bei bestimmten Sachen mir natürlich vorher ausdenken will, wie können wir das am besten servieren, dass das klasse ist. Da sind wir da toll ineinander
gewachsen. Ja, weil die zieht dich durch, genau.
Genau, das ist das. Ne? Wir können das, ich kann bei ihr das anschieben und sie kann mich da wieder festhalten und da wieder retten. Also das ist wie es auch sonst ist, weil Sonja ist ja die sich vor nichts fürchtet, die ehemalige Pilotin, die auf die Brücke rennt, während ich erstmal 3 Schritte nach vorne und wieder nach hinten mache,
weil es schwankt
und wir in 15 Meter Höhe sind. Ich sage, Sonja, ist das sicher?
Ja.
Aber es geht wunderbar. Also wir sind da ein gutes Team geworden und trotz eben unserer unfassbaren Unterschiede, glaube ich, gerade so erfolgreich.
Ich frage mich immer eine Sache, wie macht ihr das mit den Themen? Weil man natürlich beobachten kann, dass sich bestimmte, sagen wir mal, Konflikte in der zeitlichen Abfolge gar nicht so abgespielt haben, wie ihr sie dann komprimiert liefert. Und ihr müsst natürlich auch das Augenmerk, sagen wir mal, auf einen besonderen Protagonisten haben. Wie entsteht das?
Ja, es passiert natürlich, das sind wieder die ganzen, das kommt, was ist gesammelt worden? Das hängt natürlich, das ist die Stufe vor uns, vor den Autoren, Das sind dann die Leute, die praktisch das Material und die Storys machen. Das sind halt also diese ganzen Producers, die mit ihren Cuttern, also die die Filme schneiden, sozusagen diese Geschichten bauen. Und dann weiß man, das und das und das und das und das und das liegt vor. Daraus könnte man diese Sendung bauen. Und da wiederum können dann die Autoren anknüpfen. Dann ist aber, es passiert dann wirklich noch bis eine halbe Stunde vorher, dass ein ganzes Ding fliegt.
Das, weil sich irgendwann weil völlig
was,
daneben
ja, oder was, genau, dass sich wieder was anderes ergeben
oder
hat.
Oder nochmal schnell im Dschungel, wir wollen nicht drüber sprechen.
Wer weiß es. Ja, also ja. Das passieren ja eben auch außerhalb viele Dinge, die natürlich wir ja auch wieder einfließen lassen müssen. Also auch alles das spielt da mit rein und manchmal müssen wir halt einfach unglaublich schnell sein und haben auch schon in der Sendung einfach drei Seiten weggeworfen und bekamen nur zwei, drei Stichworte und mussten dann wieder was Neues cool. basteln. Aber das ist das Tolle auch wieder.
Ja, jetzt, du sagst, siebte Staffel?
Ich glaube, ist es schon die siebte. Also wir machen seit 2003, ich weiß nicht, welche unsere Pausen waren. Aber
ihr hattet eine Pause, eine oder zwei Pausen,
ja. Ich habe keine
Ahnung.
Ist
es jetzt inzwischen eigentlich schwer, Kandidaten zu kriegen oder ist es inzwischen einfach?
In diesem Prozess bin ich ja nicht involviert. Ich glaube, dass es nicht so schwierig wäre, einfach Kandidaten zu kriegen, aber dass es nach wie vor schwierig ist, einfach ein gutes Team zusammenzusetzen.
Weil da darf nicht nur einer mit schwerer Intellektualität und
ja,
nur ein kleines
oder es kann
Mädchen.
Dir einfach passieren, dass du, also beim letzten Mal dachtest du auch, das ist ja toll, alles so quirlige, ja. interessante Persönlichkeiten und viele verwandeln sich dann auf einmal in so kleine schlafende Faultierchen, die eigentlich nur auf der Bank liegen wollten und andere wieder... Klar weiß man irgendwie, dass das ein Format ist und dass da Kameras sind, aber wenn du die ganze Zeit sitzt und immer nur darüber sprichst, wie das hier alles funktioniert, ist es auch ein bisschen langweilig. Also da musst du immer noch die Mischung finden aus Leuten, die das einfach auch mit einer gewissen Unschuld angehen und sagen, ja okay, ich lasse mich darauf ein, ich vergesse jetzt auch mal, dass das hier alles ist und muss nicht immer sagen, ich weiß doch alles.
Ja, wobei Brigitte Nielsen zum Beispiel war überhaupt nicht unschuldig, die war sehr gut und war auch zu Recht dann weit vorne, aber... Die war gar nicht unschuldig, die wusste sehr genau, was sie da tut, oder?
Das ist richtig. Die hatte wirklich wieder was von Rossi. Die wusste genau, was sie da macht. Sie ist natürlich, das kannten wir jetzt noch nicht so gut von ihr. Sie ist ja überall im europäischen Fernsehen vertreten und sie war schon ein bisschen geschult, weil sie
das
war schon durch
gemerkt,
ein größeres
ja.
Ding gegangen in Italien.
Sie hat doch alles im Fernsehen gemacht.
Ja, also sie war überall. Also, aber sie hat richtig, glaube ich, mal 60 Tage lang in sowas sogar gesessen. Also sie hatte da ein gewisses Training, muss man sagen.
Ja. Wie empfindest du dann, dass sie dann so furchtbar betrunken irgendwo in Los Angeles aufgefangen wird und Fotos von ihr rumgehen?
Ich glaube das bis jetzt nicht, dass das so war. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die sie sich zusammen mit, das ist die größte Agentur für Fotos, die Fotos verkaufen an die Yellow Pages. Und es gibt nur die Fotos, wo sie da sitzt und angeblich trinkt. Ich meine, wenn man so jemanden doch da findet, dann macht man doch auch Fotos, wie sie wieder nach Hause geht oder wie sie kommt oder so. Komischerweise gibt es nur die. Und mir kommt es so vor, als hätten sie sich einfach zusammengesetzt und gesagt, macht mal, was könnte man denn machen? Ach, ich setze mich in den Park und trinke was und das verkaufe. Weil sie haben es an die ganze Welt verkauft. Ah, sie haben damit so viel Kohle gemacht.
Ich verstehe.
Wenn Brigitte klug war, hat sie es mit ihnen zusammen gemacht.
Okay, weil anschließend tauchte sie ja in einer Talkshow auch noch auf. Also das wurde
genau, dann war sie nochmal bei Dr. Drew. Das ist sehr hoch bezahlt in Amerika. Also deswegen tippe ich auf, sie hat mal wieder... ein kleines Sümmchen für irgendwas gebraucht. Die beiden Brüste mussten nochmal angehoben werden. Das hat sie nochmal was Schönes gemacht. Also, ich hatte gar keine Sorge um sie.
Drehen wir mal das Rad richtig zurück. Ich stelle mir gerade den kleinen Dirk vor. Waren deine Eltern so, dass sie gesagt haben, du willst Schauspieler werden, also lass es ihn werden?
Ein bisschen schon, weil es war halt, also meine Eltern waren beide beim WDR, zwar eher technisch, aber natürlich, sie waren halt ungeheuer kulturinteressiert, ich war eben durch sie auch früh im Theater und das alles, also das war jetzt nichts, was irgendwie Baba wäre, es war halt am Anfang nur ein schweres, weil ich natürlich anfing mit Sachen, wo man nicht wusste, wie wird das mal ausgehen, also es war ja dann nicht der klassische Weg über eine Schauspielschule, was Hella und ich ja auch zusammen probiert haben, was aber irgendwie schief ging.
Ihr wurdet abgelehnt?
Wir wurden beide abgelehnt,
okay.
Ja. Und, und es war halt ein anderer Weg, es war halt dieser Weg, ja, durch Learning by Doing in diesen ganzen Geschichten drin. Ein ungewöhnlicher Weg, den es heute wahrscheinlich auch so nicht mehr gäbe, weil heute würden die jungen Leute, oder heute machen sie es ja und landen sie in der Soap. Also ich bin ja wirklich im Theater dann groß geworden und nicht irgendwie in irgendwelchen täglich produzierten Seifenopern. Also etwas, was es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Und das war natürlich als Eltern, weil das ist erstmal schwer zu beobachten, was soll da wirklich draus werden. Aber es ist verhältnismäßig... ging es ja doch wieder schnell. Also wenn man bedenkt, dass ich dann 10 Jahre war es halt so schwierig, aber sie mussten mich nie unterstützen. Es war halt,
ich war auf
eigenen Beinen, halt nicht auf sehr großen Beinen, auf sehr kurzen, wie auch heute, aber war sehr kurz gehalten vom Geld aus. Aber dann fing sozusagen auch schon die größeren Theaterdinge an. Also nach 10 Jahren war ich, was Theater anging, schon so weit aufgestellt, dass das ein gutes Auskommen war.
Und wenn du jetzt irgendwie in den Pass gucken müsstest oder wenn es die Angabe irgendwo gäbe, was würdest du reinschreiben? Schauspieler, Kabarettist,
Moderator? Ich würde immer
Moderator?
Schauspieler reinschreiben, okay. Weil ich finde, das ist der Ausgang. Wenn du denkst, dass auch Coolen Kampf, auch wenn viele ihn als gar nichts anderes kennen, einfach ein Schauspieler war. Er war ein großartiger Moderator, auch noch als Schauspieler. Aber ich glaube, das Grundding ist, bis auf wenige Ausnahmen von so großartigen Comedy-Talenten wie Bahappe oder Heller, ist es immer einfach ein Schauspieler. Und das andere kommt dann dazu.
Du hast bei RTL, hast du eine spontane Sendung gemacht. Also da ging es um spontane Comedy.
Ja, Freischnauze haben wir gemacht.
Freischnauze.
Richtig lang, ja, genau.
Da warst du sozusagen der Scharfrichter auch.
Ja, ich war so der Maitre d'. Also ich hatte so den Hebel und die kleinen Dinge in der Hand, mit denen ich abbrechen oder auch neue Ideen reinwerfen konnte und die Sachen aus dem Publikum holen konnte. Also eigentlich, wie das beim Impro-Theater ist, so der Spielleiter sozusagen. Also eine freie Adaption von Whose Line Is It Anyway, eine der bekanntesten Impro-Shows Amerikas, die ist da seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren.
Die machen das immer ewig lang.
Weil ja, da ist es, ist halt die Improvisationsgeschichten sind da halt geboren worden. Da ist es sozusagen auch Teil des Trainings. Jeder Schauspieler, der mal noch mehr will, als nur auf einer Bühne klassisches Theater machen, der geht automatisch auch noch zu Second City oder den diversen anderen Impro-Dingen und macht da diverse Jahre durch, um dieses Training einfach auch zu haben.
Wie lernst du das denn? Also da spontan zu sein, witzig zu sein, ich habe da ja erstaunliche Sachen und teilweise
es gibt natürlich große, große Talente, die einfach da sind. Zum Beispiel ein großes Impro-Talent, Barbara Schöneberger,
ja,
unfassbar.
Ja, das stimmt.
Ganz, 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 ganz fantastisch. Oliver Welke. Der jetzt, ja. Also großartig.
Mit der Heute-Show, also inzwischen sehr erfolgreich.
Ja, ganz, ganz toll. Also da gibt es einfach Leute, die sind dafür gemacht und können das. Wir haben halt nicht diese Tradition, dass du das wirklich so lernen kannst, weil wir diese Ensembles, die gibt es zwar mittlerweile auch an Theatern so in kleinen Dingen, aber natürlich nicht in diesem großen Überbau. Also ich kenne Springmäuse natürlich, in Bonn ist so ein großer Name, was in diesen Impro, was die Impro-Sachen angeht. Aber ansonsten ist es immer noch so was man so nebenher pflegt. Aber immer noch ein interessantes Ding und ich fand es toll, dass es im Fernsehen dann wirklich mal geklappt hat. Also mit Freischnauze, ich glaube, wir haben 100 Stück davon gemacht, die rasend erfolgreich waren. Und Schillerstraße natürlich nicht zu vergessen. Ganz großartiges Ding, was völlig anders war, auch in diesen zwei Versionen. Einmal mit Cordula und später dann mit dem Jochen Vogel, wo ich bei beiden auch dabei war, was sehr unterschiedlich war. Ne, wo du auch merkst, es sind Unterschiede von Frauenhumor und Männerhumor. Aber toll. Und
was tut man,
schön,
wenn
das passiert,
wenn
ist.
Das nicht funktioniert mit der Spontanität? Was
ja,
ist da?
Also was mein Gebot war, da bin ich immer mit den Produzenten so ein bisschen aneinander geraten, war immer, ich versuchte bei Freischnauze, da ich ja praktisch sozusagen ich hatte zwar natürlich eine Verbindung zur Regie, aber ich hatte ja trotzdem die Hebel, die alles bestimmt haben. Also ich habe ausgebassert oder was auch immer getan. Ich habe immer versucht, die Sendung, die wir aufgezeichnet haben, die natürlich nie die Originallänge hatte, die war immer länger.
Ja, klar.
Die halt aber trotzdem zu einem Abend zu machen, der ein Genuss war für die 200 Leute, die da saßen. Sodass das, was da war, ein toller Impro-Abend war. Und ich fand, wenn wir das geschafft hatten, dann hatten wir auch das Potenzial, daraus eine coole Sendung zu machen. Und so haben wir das eigentlich auch bei der Schillerstraße gehalten, dass du eben, natürlich kannst du da mal für 10 Minuten auch entgleiten. Das
ja,
ist halt
ich denk
bei
mir
der
das so,
Impro,
ja.
Ist das halt so. Ja. Das ist natürlich dann wieder der Punkt, im Fernsehen kannst du das so nicht dokumentieren. Du kannst da nicht diese anderthalb oder ein Dreiviertel oder zwei waren es dann vielleicht sogar, zeigen. Die Leute, die da sitzen, sich darauf einlassen, die sind dazu bereit. Die haben kein Problem, diese 2 Stunden mit all den Höhen und Tiefen. Und dann kackt es auch ab. Und dann eben zuzugucken, wie die Schauspieler sich wieder aus diesem Elend, in das sie gesunken sind, wieder rausarbeiten, um wieder wie Phönix aus der Asche rauszukommen. Ja. Die finden das dann toll. Aber fürs Fernsehen musste es dann zum Ausstrahlen, musste es natürlich dann wieder komprimieren und dann wieder zusammenschieben, weil sonst bist du weg als Fernsehzuschauer. Das ist einfach der Unterschied auch zwischen Bühne und Fernsehen natürlich. Und da war es eben genauso. Wir haben versucht, da einfach einen tollen Abend immer hinzulegen, dass alle glücklich nach Hause gehen. Und dann war es eigentlich auch, dass es dann auch eine gute Sendung wurde. Und das hat lange sehr, sehr gut funktioniert.
Nachdem du die Dirk-Bach-Show bei RTL gemacht hast, gab es einen von euch, fand ich, sehr klugen Schachzug, nämlich weg von RTL hin zum ZDF.
Es war gar nicht so freiwillig, aber du weißt ja, wie das manchmal ist. Das war, ich dachte, ich muss was anderes tun und RTL war nicht so einverstanden.
Ach so.
Damals war noch mal Konrad da, ein mittlerweile wieder hochgeschätzter, also hat großartige Sachen produziert wieder. Damals konnte ich ihn dann nicht gut leiden, weil er eben die Idee mit der Sitcom nicht toll fand. Was ich im Nachhinein jetzt auch wieder gut verstehen kann, RTL hatte sich damals an einigen Sitcoms überhoben, wenn du dich noch erinnerst. Sie haben so Sitcoms aus England und Amerika genommen und haben die Bücher 1:1 neu verfilmt.
Das geht genau
nicht.
Das
geht überhaupt nicht und das war, und davon sind ja auch Sachen gar nicht mehr gesendet worden. Die haben also richtig, richtig ganz viele Millionen in den Sand gesetzt damals.
Und du aber beim ZDF?
Das und ich wollte eben eine eigene machen, neue, aber sie waren irgendwie nicht drauf und Axel Beyer ging damals zum ZDF. Ganz neu, ganz frisch als Unterhaltungschef. Und der fand die Idee klasse. Und der wollte da einfach eben beim ZDF auch mal wieder was anderes machen. Und heute kann man ja so sagen, man sieht das, was er damals angeschoben hat, das ist jetzt mittlerweile auch alles da. Also da sind viele tolle Comedy-Sachen noch entstanden. Also nehmen wir mal die Heute-Show vom Oliver Welke. Also das sind ja alles Ergebnisse, was er damals da bewegt hat. Und da haben wir dann eben Lukas entwickelt. Und das hat dann doch funktioniert. Also ich war mir immer sicher, dass es das tut, aber gut, man weiß es ja nie.
Sitcom heißt, du hast wirklich eine Bühne und Publikum.
Du hast ein festes Set sozusagen von dieser Comedy halben Stunde. Es ist ja eine Fortsetzungsserie, eine feste Geschichte. In unserem Fall war es die Wohngemeinschaft von Großvater, Vater und Tochter, die er eben allein aufzieht. Es gab eine beste Freundin und diverse andere Charaktere, die mal im Treppenhaus auftauchten oder was auch immer. Es gab also diese verschiedenen Zimmer dieser Wohnung und das Treppenhaus. Und dazu entsprechend zu dem, was in der Geschichte passiert, gibt es noch Nebensets, die werden dann jeweils für die Woche aufgebaut. Und du arbeitest praktisch so in einer Woche, machst du eine Folge, du beginnst mit der Autorensitzung und liest das Buch mit dem Ensemble, gehst dann wieder in die Autorensitzung rein, die dauert dann irgendwie bis in die Nacht, bis in den Morgen, wo man das Ganze nochmal umschreibt auf so das, wo man sagt, so das könnte jetzt stimmen, damit probst du 3 Tage, gehst in die Technik, dann nimmst du die Technik mit rein, die Kameras, es ist ein ganz klassisches System, es hat Lucy Ball mit Desi Arnaz in den 50ern erfunden für die Lucy-Show. Ja. Das heißt, 4 Kameras sind davor, die hin und her fahren können und halt gleichzeitig sozusagen den Live-Schnitt hast du dann sozusagen schon dadurch und löst das halt alles auf, die Geschichte, probst das also dann einen Tag mit den Kameras und machst dann eine Aufnahme ohne Publikum, sozusagen, um die ganze Geschichte glatt
sicher
einfach
im Kasten
zu haben.
Okay.
Und dann als Hauptding und Wichtigstes, und da waren wir ungeheuer stolz, wir hatten 250 Zuschauer da, dass wir es wirklich geschafft haben, diese Lacher, die wir hatten, dass die im Schnitt zu 98% aus dieser Aufzeichnung eben mit den Leuten waren.
Eben, und nicht künstlich
nur,
hinten drauf.
Nicht künstlich hinten drauf, also wir haben weniger künstliches Lachen, als es die Amis haben. Und das war für uns natürlich das Größte, wie immer, die Leute glauben es nicht immer, obwohl wir immer versucht haben, das auch nochmal am Schluss mit diesem Schwenk auch so dann zu verkaufen, aber es ist auch egal, ob sie es glauben oder nicht, es war für uns einfach, es hat funktioniert, es hat für die Schauspieler funktioniert, für die ist es nämlich da, du spielst halt vor Publikum, du spielst für die
ganz
Kamera,
anders.
Aber hast eben ein Publikum, setzt natürlich Pointen ganz anders, das übermittelt sich wieder nach Hause, das macht irgendwie das Format der Sitcom so schön und auch so greifbar und das ist das, was man dann auch daran liebt.
Ja, ich habe eine Lieblingsserie, weil sie auch 1000-mal wiederholt wurde in allen Fernsehsendern, in den kleinen, in den großen, die Nanny.
Ja, so, das ganz ist so eine klassisches Sitcom mit 4 Kameras
so
live.
Großartig und nur ganz am Schluss, in der allerletzten Folge, siehst du, als sie zum Publikum sagt, ich werde euch vermissen, hörst du aus dem Publikum, wir dich auch. Da siehst du zum ersten Mal, dass ein Publikum
siehst du
ist.
Diese Tribünen, die ja so ein bisschen höher gebaut sind, weil die Kameras eben davor sind. Ja, das
ich
ist das klassische Sitcom.
Ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich gedacht habe, wie großartig ist. Und da war aber, das muss man den Amerikanern lassen, das ist in Deutschland ein schwächerer Moment, auf den Punkt besetzt. Also wenn du diesen Butler allein nur anguckst, dann schreist du schon Juhu, weil der allein schon wieder reinkommt.
Ja, klar. Also, aber die hat natürlich auch wirklich, also Fran Drescher ist ja ein großes Talent, die hat ja diese Serie mit ihrem Mann auch komplett entwickelt und die hat eigentlich wirklich auch alles zusammengetragen, was da an klassischer Frauencomedy, also da steckt das alles drin, da ist Lucy drin, da ist Meryl Streep, da sind die ganzen großen Frauencomedies, die ja die Sitcom auch so geprägt haben in Amerika über die Jahrzehnte, das hat sie da alles reingepackt und hat es in einer brillanten Weise wieder zubereitet. Also das ist ganz, ganz toll. Sie hat übrigens eine neue sehr schöne gemacht, auch wieder aus sich heraus. Ihr Mann und sie haben sich ja scheiden lassen, obwohl sie ja seitdem sie 16 sind, zusammen sind, waren. Und sie haben sich scheiden lassen, weil ihr Mann dann doch nach 30 Jahren bemerkt hat, dass er eigentlich homosexuell ist.
Nein.
Ja. Weil sie sind aber beste Freunde geblieben.
Liegt nahe.
Beste Freunde geblieben und produzieren eben auch diese neue Sitcom, die jetzt wieder ganz erfolgreich in Amerika läuft, zusammen. Happily Divorced. Und das heißt, es ist genau ein Ehepaar. Er bemerkt im etwas höheren Alter, er ist jetzt homosexuell und sie können sich aber nicht räumlich trennen, weil in der jetzigen Wirtschaftslage, der eine und die andere können das Haus nicht verlassen. Sie müssen also zusammen wohnen bleiben. Und diese Geschichte, es ist zu entzückend.
Also Happily Divorced heißt fröhlich geschieden.
Ja, genau. Und sie ist wieder entzückend und es ist groß, wieder mit ganz großen Schauspielern, ganz wunderbar besetzt und
eine Freude.
Ganz toll.
Das ist das Faszinierende. Du kennst dich mit dieser gesamten Comedy-Geschichte, mit den ganzen Entwicklungen in Amerika, also da, wo es ja zum großen Teil herkommt, also auch Samstagnacht, was wir hier bei RTL lange hatten, sehr erfolgreich war, ist ja Saturday Night Live, genau, eine große Show aus Amerika. Woher kommt dein Interesse dafür?
Das war schon von klein auf einfach da. Also die Shows, die ich gesehen habe, die mich so richtig umgetrieben haben, außer dass ich natürlich an bestimmten, also Carell war für mich natürlich sehr prägend.
Natürlich.
Mehr, sagen wir mal, als Rosenthal.
Und, gut, okay.
Also so diese, aber waren natürlich diese Sachen, die es dann aus Amerika, es waren ja nicht so viele, aber sowas eben wie diese ersten Sitcoms, die da, die haben mich da wirklich ganz neugierig gemacht immer. Ich dachte, was ist das? Dieses Format, was in einer halben Stunde so anrührend und eigentlich auch doch sehr real, aber durch diese Überhöhung der Comedy einfach das so schön und leicht erzählen kann. Und das geht ja wirklich bis, also wenn man Roseanne nimmt, die haben ja wirklich in ihren 9 Jahren sogar Themen gehabt, wo die Mutter psychische Probleme hatte. Und das ging alles in einer Comedy-Serie.
Ja.
Und es war glaubhaft und es war großartig. Und ich finde dieses Format halt ein ganz tolles. Und es ist jetzt lange vernachlässigt worden, aber wie Frau Schäfer-Kort auch letztens wieder versicherte, sie glaubt auch und sieht da auch wieder eine Rückkehr. Es war in Amerika auch ein bisschen Reality, hat alles so ein bisschen überschattet und ist natürlich ungeheuer günstig. Das Sitcom kostet natürlich, du brauchst tolle Autoren, du brauchst tolles Ensemble und das alles, das kostet. Aber die Menschen sehnen sich, glaube ich, einfach nach solchen Geschichten, die eben wirklich was mit dem Leben zu tun haben und trotzdem dir so ein gutes Gefühl mitgeben, selbst wenn du etwas behandelt hast, was ernst ist.
Frau Schäfer-Kort ist die Chefin von RTL,
ganz
das wollen
genau.
wir noch nachtragen.
Ja, ganz genau.
Harpe Kerkeling hat etwas Erstaunliches für mich gemacht. Er hat gesagt, so jetzt reicht's, ich bin da mal weg. Und hat einfach mal gesagt, das Showgeschäft ist eine Welt, aber die Realität ist um mich rum. Ich muss die Welt bereisen, ich muss vielleicht mal zu Fuß gehen, das können wir kaum noch in unserer Zivilisation. Ja. Und hat das gemacht. Ist das etwas, ich meine, ihr seid befreundet, du spielst mit ihm und für ihn in seinem Musical. Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst und auch selbst mal so machen würdest?
Also, weil ich bin ja nicht an seinem Punkt. Also, er ist natürlich, Happe ist natürlich so eine ganz große, so eine richtige Showgröße. Also, ich glaube, dass er unter einer ganz anderen Belastung steht. Allein sieht man diese ganze Wetten-Das-Nachfolgediskussion.
Was
furchtbar war. Der steht wirklich unter einem ganz anderen Druck, finde ich immer bei so Dingen. Ich gehe das viel unschuldiger an, einfach von dem Ding. Ich gehe halt jeden Tag in ein Theater. Ich gehe in ein Theater und das ist auch in einem bestimmten Bereich. Also, ich habe hier jetzt wieder meinen Kiez, weil ich bin in Steglitz, ich bin im Schlossparktheater. Ich bin immer wieder dann neu geerdet. Klar bin ich auch der aus dem Fernsehen, aber das haben wir dann schnell abgefrühstückt, haben wir ein paar Fotos gemacht und dann freuen sie sich irgendwie, dass ich da bin, bunt durch die Gegend laufe, aber so wichtig ist das nicht. Ich glaube, dass ich immer noch mehr dahin zurückkehren kann, dadurch, dass meine Tätigkeit so eine ist. Bei Harpe sieht das ein bisschen anders aus, ist auf einem anderen Level. Das ist bei Thomas auch. Die sind, glaube ich, wirklich, die müssen da immer mal aussteigen aus diesem Ding und wieder in so eine normalere Welt zu
kehren. Weil die nicht in Ruhe einkaufen gehen können oder weil. Aber das kannst du auch nicht, oder?
Doch, das kann ich schon. Das ist ja nur die Frage, ob man sich das nimmt. Aber das ist auch einfach, weil ich das ja auch viel ganz anders tue. Weil ich bin ja eben in der Welt. Weil ich gehe ja. Ich bin ja da. Hm. Ich bin ja eben nicht nur im Fernsehen. Das ist bei Ihnen ja der Fall. Sie sind halt die großen Figuren im Fernsehen, die so besonders sind, die du ja auf einer Bühne ganz selten siehst. Und ich bin ja da. Mich konntest du jetzt das ganze letzte Jahr bis auf meine 2 Monate in Australien, war ich entweder in Dresden mit Wedel bei den Zwingerfestspielen, danach war ich in Düsseldorf auf der Bühne durchgehend und jetzt bin ich hier. Also es ist ein anderes Ding, glaube ich, wenn man sich in der Welt befindet, in einem Theater, was ja dann doch zu einer Stadt dazugehört. Und gibt es eine andere Verbindung, glaube ich.
Aber trotzdem hast du ja auch eigentlich die ganze Zeit, solange ich dich kenne, und das ist jetzt schon eine ganze Zeit, eigentlich sehe ich dich und höre ich dich immer nur arbeiten. Und was
ja, aber ich nehme ja auch große Auszeiten. Also ich nehme durchaus schon, das mache ich. Also wenn das geht, also nach 3 Theaterproduktionen sage ich dann auch so, jetzt fahren wir dann auch mal eben 2 Monate weg. Das geht dann. Das nächste kommt dann erst und so kann ich das auch tun. Das würde ich auch tun. Es ist nicht, dass ich dann ein Ding nach dem anderen annehmen müsste, nur dass das irgendwie alles weitergeht. Das mache ich nicht. Also ich habe viele Sachen auch schon dann durchgehen lassen, wo ich dann heute sage, ja, das wäre vielleicht bestimmt ganz schön gewesen. Aber das hat dann einem eben einfach nicht gepasst. Also das ist dann schon wichtig. Aber das ist jetzt nicht, weil ich wieder auf den Boden runterkommen muss. Das ist einfach, wo du sagst, so, du musst jetzt mal einfach für dich was machen. Weil halt Theater ist halt dann wirklich, also so wie es mir jetzt dann auch gerade wieder geht, ist es halt so ein 24-Stunden-Ding. Du schläfst damit ein und du wachst damit auf. Das Buch liegt daneben und du nimmst es direkt als erstes mit ins Bad, um irgendwie nochmal über ein paar Zeilen drüber zu gucken.
Wie lernst du eigentlich? Ich meine, ein 2-Mann-Stück, 2 Stunden lang spielen bedeutet unfassbar viel Text. Wie lernst du den?
Wir haben es Gott sei Dank währenddessen gelernt. Das ist das Gute wieder bei einem Zweierstück. Also das heißt, durch das Stellen und das Miteinander haben wir das eigentlich jetzt ganz gut. Also du musst halt immer nacharbeiten und vorarbeiten. Das ist es halt. Ne? Du stehst wieder damit auf und dann machst du es und dann gehst du und dann kommst du nach Hause und sitzt erstmal ein bisschen dumm da und denkst an gar nichts und dann ist es wieder da. Aber es ist Gott sei Dank nicht wie so ein Klassiker, den du wirklich lernen musst, was aber auch leichter fällt, weil natürlich die Sprache von Schiller oder Shakespeare ist einfach so, ich hatte da nie Schwierigkeiten, das zu lernen, weil es einfach klar ist, es geht einfach nicht anders auf. Hier natürlich, bei so einem Auto kann ich dann durchaus alles wieder neu dichten. Das heißt, du improvisierst es und das ist die Gefahr. Und da tendiere ich hin, da muss ich immer sehr kontrolliert werden, aber da gibt es natürlich wunderbare Regieassistenten hier bei uns, Emanuel und Sabine, die mich dann auch eben wirklich genau korrigieren, damit es auch dann wieder alles stimmt. Das ist ein Risiko, aber wir sind so etwas über die Mitte und wir haben es jetzt drauf.
Wenn du so deine ganzen Möglichkeiten siehst, was juckt dich im Moment am meisten? Also Theater ist jetzt im Moment das Hauptthema natürlich für dich. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt einen Plan, eines würde ich noch unfassbar gerne tun. Was ist das?
Ich glaube, dass im Fernsehen wieder was anderes passieren muss. Also für mich wäre es jetzt ganz wichtig, dass im Fernsehen wieder die Comedy in der Fiction, also dass man wieder richtig was dreht, wie eine Sitcom oder eben diese Sachen, dass das wieder neu aufgestellt würde, dass es da wieder neue Formate gäbe. Und da würde ich dann auch wieder eine verstärkte Betriebsamkeit an den Tag legen.
Nicht dieses Reality-Zeugs, wo sich irgendwelche Leute...
Nee, das Schlimmste ist für mich im Moment, was es gibt, ist gar nicht Reality, sondern sind diese geskripteten, was auch immer, Betrugsfälle, Verdachtsfälle, Gerichtsfälle, Privatdetektive machen und X-Diaries und Berlin Tag und Nacht, wo halt Amateure wirklich den ganzen Schauspielern, die um ihr Überleben kämpfen, die Jobs wegnehmen für Inhalte,
aber
die
verstehst du den Erfolg?
Unfassbar sind. Ja klar, es kostet gar nichts.
Nein, das ist für den Sender, aber für die
das
Zuschauer.
Das ist für den Sender. Für die Zuschauer, glaube ich, das ist...
Gerade Berlin Tag und Nacht rennt wie geschnitten Brot.
Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Außer, dass die alle nur gucken würden, weil es so unfassbar gruselig ist, dass es schon wieder so einen besonderen Reiz hat. Das würde ich unterschreiben, aber das kann ich mir bei so vielen Leuten dann wieder gar nicht vorstellen.
Ja. Also ich hoffe für uns beide, dass sich das im Fernsehen noch ein bisschen verändert.
Du, ja, aber das tut es doch immer. Ja. Also das ist doch das Schöne. Ich meine, ja, wir haben das jetzt so lange auch gemeinsam alles erlebt. Da passiert immer wieder was Neues. Deswegen sitzen wir ja auch hier.
Ja.
Weil sonst wären wir schon ganz woanders gelandet.
Das stimmt. Wir landen jetzt gleich woanders. Ich danke dir sehr für den Besuch heute.
Es war eine Freude.
Und ja, drücke dir für alles, was da kommt, die Daumen.
Ja, schön.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.